Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Antonina ist 10 Jahre alt, als sich ihr Leben von einem Augenblick auf den anderen komplett verändert. Mit ihrer Mutter und der älteren Schwester hat sie einen Termin im Bürgerbüro München. Plötzlich tauchen uniformierte Polizisten auf.
Sie rastet sofort aus, schlägt wild um sich. Da waren so viele Leute, die haben das alle gesehen. Das war mir auch so peinlich. Ich habe auch dann total geweint, weil ich überhaupt nicht wusste, was jetzt abgeht. Und dann wurde meine Mutter halt abgeführt von 2 Polizistinnen.
Die Kinder werden in Obhut genommen.
Ja, und auf einmal kam da so ein Typ, stellt sich so vor uns und sagt, ja, eure Mutter muss jetzt in die Psychiatrie und ich fahre euch jetzt mit dem Taxi nach NRW, von Bayern aus. Ich habe dann auch einfach nichts mehr gesagt, weil ich so geschockt war, weil das so ein heftiger Moment war. Ja.
Irene ist 15, als sie an einem sonnigen Frühsommertag beschließt, dass jetzt Schluss sein muss mit der Gewalt und den Demütigungen durch ihre Eltern.
Ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch ein blaues Auge hatte, eine krumme Nase und auf jeden Fall mal wieder die Trachtprügel meines Lebens erwischt habe. Und bin nach der Schule dann losgeradelt. Ich hatte so ein schweinsrosa Fahrrad und stand dann auf einmal da vor der Tür bei der Innenobhutnahme in Lütken.
Einer Erstunterkunft für Kinder und Jugendliche, die zumindest vorübergehend nicht mehr bei ihren Eltern leben können oder wollen.
Und dann wurde ich da erstmal reingewunken. Weißt du, dass irgendwann der Entschluss gefasst wurde, ja, du bleibst jetzt erstmal hier.
Das Jugendamt muss sogenannte Selbstmelder in Obhut nehmen. Bei Finn, der eigentlich anders heißt, entscheidet die Mutter, dass er nicht mehr bei ihr leben kann. Die ständigen Auseinandersetzungen reiben beide auf, werden von Jahr zu Jahr heftiger.
Irgendwann hat meine Mutter auch mal die Polizei gerufen und die haben mich dann rausgenommen. War, glaube ich, im Zusammenhang mit der Tür, die ich dann vor Wut eingetreten habe.
In dieser Situation bittet seine Mutter das Jugendamt, Finn in Obhut zu nehmen. Da ist er fast 18.
Der Grund, warum ich dann schlussendlich in Obhut genommen worden bin, war einfach ja, die Überforderung meiner Mutter mit der Situation.
In Obhutnahme. Ausnahmesituation für Kinder, Eltern und Jugendamt. Ein Feature von Stefanie Kowalewski. Teil 1.
Was Antonina, Irene und Finn erlebt haben, geschieht jeden Tag rund 50 Mal irgendwo in Deutschland. So unterschiedlich in Obhutnahmen auch ablaufen, eines haben sie alle gemeinsam. Jede ist ein gravierender Einschnitt im Leben der Kinder und Jugendlichen. Das weiß Melanie Overbeck aus eigener Erfahrung.
Ja, ich bin das erste Mal in Obhut genommen worden mit 6 Monaten und dann später nochmal im Alter von ca. 11 Jahren aus der Pflegefamilie heraus. Dann von dort aus in eine Wohngruppe, in der ich dann auch geblieben bin, bis ich 18 war.
Heute ist Melanie Overbeck erste Vorsitzende des bundesweit aktiven Vereins Care Leaver, was so viel heißt wie ehemals in Obhut oder Fürsorge. In Obhutnahmen seien immer hochemotional, sagt sie.
Das kann die Erleichterung sein, das kann aber auch sein, dass Schuldgefühle entstehen, dass ein Verpflichtungsgefühl gegenüber den Eltern besteht oder ein schlechtes Gewissen. Was sicherlich alle eint, ist so dieses Gefühl der Ohnmacht, weil da jetzt jemand kommt oder mehrere kommen und mich irgendwo rauspflücken und irgendwo hinbringen, ohne dass ich eigentlich weiß, was mit mir passiert.
Meist beginnt eine In-Obhutnahme mit einer sogenannten Gefährdungsmeldung.
Die Melder sind Polizei, Schulen, Kita, Nachbarn etc. Wir haben im Jahr ca. 1000 Meldungen mit einem Hinweis auf Kindeswohlgefährdung.
Jedem einzelnen Hinweis muss das Düsseldorfer Jugendamt nachgehen, erklärt Renate Schäfer-Sikora. Sie leitet die Abteilung Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung. Bei jeder Gefährdungsmeldung müssen die Kolleginnen und Kollegen die Familien besuchen, sich vor Ort ein Bild machen. Auch Daniela Schmidt kennt diese Situation. Sie leitet den Kinderschutzdienst des Düsseldorfer Jugendamtes, wo rund um die Uhr Gefährdungsmeldungen entgegengenommen werden.
Wenn man unangekündigt irgendwo hinkommt, klingelt man und da denkt jemand, gut, jetzt kommt der Postbote und dann heißt es Ding-Dong Stadt Düsseldorf. Im Übrigen haben wir eine Meldung zur Kindeswohlgefährdung erhalten. Es geht um Ihr Kind XY. Dann sind die natürlich erstmal erschrocken.
In den meisten Fällen wird der Besuch des Jugendamtes als Kontrolle erlebt. Zu Recht. Die Behörde übt eine staatliche Wächterfunktion aus, muss also über das Kindeswohl wachen. Deshalb lassen sich die Pädagogen bei den Hausbesuchen zum Beispiel oft auch Kühlschrank und Kleiderschrank von innen zeigen.
Da ist es ganz wichtig, wenn wir in den Haushalt gehen, wie ist der Haushalt aufgestellt? Gibt es Nahrung? Wie ist die Gesundheitsfürsorge? Wird ein U-Heft geführt? Wie ist die Bindung und Beziehung zu dem Kind? Gibt es ein eigenes Bett? Wie ist die Hygiene?
Um die Brisanz der Situation einschätzen zu können, spricht Daniela Schmidt möglichst mit allen Beteiligten. Doch Eltern, Kinder und Jugendliche können manchmal gar nicht genau sagen, wie es ihnen gerade geht oder welche Hilfe sie vielleicht bräuchten, damit es zu Hause besser läuft.
Selbst Kinder, die missbraucht werden, sagen nicht, ich werde missbraucht, sondern es ist sehr versteckt und Kinder sind sehr, sehr loyal und Kinder äußern sich nicht eindeutig, sondern das ist ein langer Prozess, wo man genau hingucken muss.
Am Ende muss Daniela Schmidt so verlässlich wie irgend möglich beurteilen, ob tatsächlich eine Gefährdung des Kindeswohls besteht und was das Jugendamt akut anbieten sollte.
Sei es in Form von ambulanter Hilfe oder auch vielleicht einem Netzwerk, was sie selbst noch nicht erkannt haben. Also uns ist ganz wichtig, auf Augenhöhe zu bleiben, auch wertschätzend zu bleiben und zu fragen, gibt es eine Oma, ein Opa, Tante, Onkel, Freundin, die wir vielleicht auch mit aufnehmen können in ein eigenes Netzwerk, wo sie Unterstützung bekommen.
Für die Hilfen zur Erziehung haben die Kommunen im Jahr 2022 bundesweit fast 15 Milliarden Euro ausgegeben. So viel wie noch nie. Das Jugendamt Düsseldorf hat 2022 800 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, weil nichts anderes mehr ging, erklärt Pädagogin Daniela Schmidt.
Also ganz klar, wenn die Sicherheit eines Kindes nicht herstellbar ist, wenn ich nicht sagen kann, ich kann jetzt guten Gewissens hier herausgehen und komme morgen wieder und dem Kind geht es noch gut, dann muss ich diese Entscheidung treffen. Dann würde ich das Kind mitnehmen, auch sofort.
Und wenn es sein muss, auch gegen den Willen der Eltern, mit einem Beschluss des Familiengerichtes.
Aber die Entscheidung oder auch die Durchführung ist wahrscheinlich das härteste, ja.
Während Kinder nach der sogenannten Entnahme in den Obhutnahmegruppen gebracht werden, bleiben die Eltern oft tief verunsichert zurück, erklärt Melanie Overbeck vom Verein Care Leaver.
Und da spielt das Thema Schuld ja auch eine Rolle. Es hat ja immer was zu tun mit diesem unausgesprochenen, teilweise auch ausgesprochenen Vorwurf, du kannst das nicht und deswegen machen wir das jetzt.
Pädagogin Daniela Schmidt betont, dass sie und ihr Team sich deshalb immer sehr bemühen, auf die Ängste und Schuldgefühle der Eltern einzugehen.
Ich glaube nicht, dass ich alles besser weiß, aber in dem Moment vielleicht eine klarere Sicht habe, eine Entscheidung treffen kann. In dem Moment, wo sie zustimmen, ermöglichen sie ihrem Kind auch, sich zu verabschieden, auch eine Tasche vielleicht noch zu packen, weil es sonst für beide Seiten noch viel schlimmer wird. Wenn tatsächlich sich in dem Moment Vater oder Mutter traut zu sagen, ja, ich trinke zu viel, ich habe ein Problem, ich weiß aber nicht, wie ich das gerade bewältigen kann. Da bekomme ich wirklich Gänsehaut, eine Entscheidung so zu treffen, über sich hinauszuwachsen und zu erkennen, ich kann das gar nicht leisten, was mein Kind braucht. Und es ist gerade woanders besser aufgehoben. Das ist, glaube ich, die größte Hürde. Wer von uns gibt schon gerne zu, dass er Fehler macht oder Entscheidungen falsch getroffen hat? Das bereitet mir Gänsehaut.
Finns Mutter hat genau das getan. Die eigene Überforderung mit dem Sohn dem Jugendamt gemeldet, nach 4 Jahren Kampf. Sie hat das Jugendamt gebeten, ihren fast 18-jährigen Sohn in Obhut zu nehmen.
Dann fingen die ersten rebellischen Phasen an, würde ich es einfach mal so nennen. Ja, und mein Wunsch nach Selbstständigkeit führte zu ganz großen Verlustängsten bei meiner Mutter. Und wie Plus und Minus hat es dann geknallt. Und alles andere war wichtiger als die Schule. Mit den vermeintlichen besten Freunden dann nachmittags am Kinderspielplatz Kiste Bier leer machen. Ja, das führte dann zu massiven Ängsten mit meiner Mutter, die dann irgendwann halt eskaliert sind.
Mal kommt Finn betrunken, mal mit einem blauen Auge nach Hause. Er schwänzt immer öfter die Schule.
Ich kann auch meine Mutter da ein Stück weit nachvollziehen, dass sie einfach da auch Ängste um meine Zukunft hatte. Vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl würden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht sitzen und das Interview führen, weil dann wäre es zu dieser Eskalationsgeschichte gekommen. Ich würde es im Endeffekt mittlerweile nur noch als pubertäre Phase bezeichnen. Meine Mutter hat irgendwann mal einen Mediator eingeschaltet über das Jugendamt. Und wie man dann so mit 14, 15, 16 ist, hat man halt keinen Bock drauf, sich mit irgendwelchen fremden Menschen zu unterhalten, an den Tisch zu setzen und erzähl doch mal, wie geht's dir? Das sind Sachen, die kann ich nach wie vor heute noch gebrauchen.
Die Gespräche mit dem Pädagogen vom Jugendamt helfen ihm nicht, sagt der heute 41-Jährige. Und sie helfen auch nicht, die Beziehung zur Mutter zu beruhigen. Als Finn dann bei einem wieder mal heftigen Streit vor Wut eine Tür eintritt, ruft seine Mutter die Polizei, die Finn der Wohnung verweist.
Ich habe, nachdem die Polizei da war, glaube ich, noch ein paar Tage bei direkten Nachbarn gegenüber im Haus gewohnt. Vielleicht gab es auch zu dem Zeitpunkt keinen vakanten Platz in der Aufnahmestelle. Und ja, ich denke, während ich bei den Nachbarn war, wurde dann von meiner Mutter aus die Möglichkeiten ausgelotet mit dem Mediator vom Jugendamt, welche Optionen es denn dann gibt.
3 Monate vor seinem 18. Geburtstag ist das Jugendamt verpflichtet, Finn als Minderjährigen in Obhut zu nehmen.
Da kam dann die Unterbringung in der pädagogischen Ambulanz. Ich weiß definitiv, es war Mai. Ich habe mich mindestens mal 75, wenn nicht sogar 80% schuldig an der Situation gefühlt. Dadurch kam es für mich dann doch ein Stück weit überraschend, weil ich zu dem Zeitpunkt noch mit der letzten Konsequenz meiner Mutter gerechnet habe.
Irene hat sich selbst beim Jugendamt gemeldet. Selbstmelderin im Fachjargon. Seit ihrem 8. Lebensjahr wird Irene von den Eltern geschlagen und gedemütigt. Genauso wie ihre Geschwister. Im Schicken ein Familienhaus.
Also von außen heile Welt, da ist genug Geld, der Kühlschrank ist voll. Da hängt sogar ein Unternehmen dran, mittelständiges. Von außen betrachtet könnte man vielleicht denken, wohlbehütet. Und auf der anderen Seite war da sehr viel, was hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Eben in seinen missbräuchlichen Arten, Alkoholismus, Co-Abhängigkeit. Und eigentlich schon... ja, an der Haustür gucken musste, so, was passiert jetzt? Ist das jetzt okay oder ist es besser, wenn ich mich ganz unsichtbar mache?
Hast du Angst gehabt vor deinen Eltern?
Ja, ziemlich viel, ziemlich viel. Also Angst bis hin zu Blackout. Letztendlich kann ich heute sagen, Prellungen tun mehr weh als Brüche. Und ja, es gab halt auch immer wieder so die Gürtelschnalle, ne? Gürtelschnalle und solche Sachen. Ja.
Irgendwann ist Irenes Familie dem Jugendamt bekannt. Warum, weiß die heute 35-Jährige nicht mehr. Es gibt Dutzende Gespräche. Mal im Elternhaus, mal im Jugendamt, mal mit der ganzen Familie und auch mal mit den Kindern alleine.
Wo wir versucht haben, uns zu offenbaren, zu schildern. Jetzt ist das als kleiner, junger Mensch nicht einfach, emotionale Missstände in Worte zu fassen. In Worte zu fassen, was Eltern imstande sind, mit einem zu machen. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass da einem vielleicht mal ein paar mehr Worte vorgeschlagen werden. Und es gab auch irgendwelche Familienhilfen, die dann zu uns nach Hause kamen. Gefühlt war das immer so, keiner wollte wirklich sehen, was wirklich los ist. Ich weiß, dass ich mir oft gefragt habe, warum das so ist und warum das Leben so schwer ist und warum man so viel ertragen muss. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ganz klar ein ganz großer Fehler des Jugendamts.
Die Jahre vergehen. Irene zieht sich zurück und vertraut nur noch wenigen Menschen. Von einem erfährt sie, dass es in der Nähe ein Kinderheim mit einer Inobhutnahmegruppe gibt und dass sie sich selbst melden kann. Da ist sie 15 Jahre alt.
Ja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch ein blaues Auge hatte, eine krumme Nase und auf jeden Fall mal wieder die Trachtprügel meines Lebens erwischt habe. Das war auf jeden Fall ein sonniger Tag, irgendwo Frühsommer. Und ich weiß noch, ich habe irgendwie, weiß nicht, 3 Paar Socken, 2 Unterhosen und ein T-Shirt eingepackt und meine Schulsachen und meine Querflöte, warum auch immer. Und bin nach der Schule dann losgeradelt. Ich hatte so ein schweinsrosa Fahrrad und stand dann auf einmal da vor der Tür.
Etwa jede 5. in Obhutnahme geht derzeit von Minderjährigen selbst aus. In diesem Fall muss das Jugendamt ihnen Schutz bieten. Irene kann also in der Inobhutnahmegruppe des Kinderheims bleiben.
Ich würde sagen, ich habe mich sicher gefühlt, aber eben ungewiss, was passiert jetzt. Auf dem Weg dahin, da habe ich immer gedacht, oh Gott, ist das überhaupt richtig, was ich mache? Und vielleicht stelle ich mich ja nur an und vielleicht ist auch alles nur meine Schuld, so wie es mir zu Hause eingetrichtert wurde. Also ich hatte wahnsinnige Schuldgefühle, auch eben meinen Geschwistern gegenüber, die allein zu lassen.
In Antoninas Fall befand das Jugendamt, dass die psychische Erkrankung der Mutter auch das Leben der damals 10-Jährigen gefährdet.
Also es gab natürlich auch schöne Momente, aber insgesamt war es nicht so rosig. Meine Mutter, die ist halt schizophren, die hat Verfolgungswahn, das heißt, wir sind extrem oft umgezogen, ich konnte nie irgendwo ankommen. Ich war auf so vielen Schulen, ja, ich wurde auch oft misshandelt, also ich wurde ordentlich geschlagen. Ist eigentlich überhaupt nicht witzig, aber manchmal ist Humor irgendwie das Einzige, was einem hilft, um damit umgehen zu können.
Manchmal hat die Mutter das kleine Mädchen erst grün und blau geprügelt und dann ins Krankenhaus gebracht.
Und dann hat sich meine Mutter irgendwas einfallen lassen und das Krankenhaus hat nichts getan. Also nicht das Jugendamt involviert oder so, sondern einfach die Geschichte meiner Mutter geglaubt und wieder nach Hause. Ne? Und auch wenn Nachbarn oder so kamen und die gesehen haben, wie ich geweint habe, also die haben da auch nichts gemacht. Das finde ich schon krass, wie ignorant manche Menschen sind.
Sich selbst aktiv jemandem anzuvertrauen, war für Antonina nicht denkbar.
Nee, weil ich immer Angst hatte, meine Mutter kriegt das raus, sondern werde ich noch viel heftiger geschlagen. Ich kam gar nicht auf die Idee, ich könnte auch woanders wohnen. Furchtbar. Und total komisch. Ich bin zum Beispiel nicht gläubig oder so, aber als kleines Kind stand ich da einfach mit 7, 8 oder so auf dem Balkon und habe gebetet, dass mich da bitte jemand rausholt. Und ich wusste ja damals noch nichts vom Jugendamt oder so. Deswegen, Aufklärung ist so wichtig, damit die Leute aufwachen, was eigentlich alles so abgeht in Familien. Und auch so kleine Kinder in der Grundschule sollten darüber schon informiert werden.
Damit sie in der Not wissen, dass es ein Jugendamt gibt, das ihnen helfen kann. Antonina wusste das nicht. Einmal wird ein Schulleiter auf ihren Zustand aufmerksam und informiert das Jugendamt. Zu der Zeit lebt die kleine Familie in Duisburg. Es gibt einen ersten Kontakt zwischen Mutter und Jugendamt, aber dann taucht die psychisch kranke Mutter mit ihren beiden Töchtern wieder ab. Ihr Verfolgungswahn lässt sie nirgendwo lange bleiben. Deshalb die hochdramatische Inobhutnahme mit Polizisten an einem öffentlichen Ort wie dem Bürgerbüro München.
Also ganz, ganz schlimm fand ich es, wie meine Mutter da abgeführt worden ist und ich das gesehen habe, weil das ist sehr traumatisierend. Noch bis heute habe ich Flashbacks davon. Und auch wie der Jugendamtsmitarbeiter mit uns umgegangen ist. Hallo, ich bin vom Jugendamt, eure Mutter ist krank, die wird jetzt erstmal weggebracht, damit es ihr wieder besser geht und ihr kommt jetzt mit. Wir gehen jetzt. Also das hätte ich mir auch irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Wahrscheinlich war es auch für ihn voll krass, das alles so zu sehen, weil er hat auch öfter mal danach gesagt, dass das nicht normal ist bei Inobhutnahmen, so laufen die eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass die damals gesagt haben, sie wussten nicht, wo sie uns irgendwie kriegen. Sie meinten, das wäre das Einzige, wo sie wussten, da können wir sie abfangen.
8 Stunden lang sitzt die 10-Jährige neben ihrer älteren Schwester auf der Rückbank eines Taxis. Das Duisburger Jugendamt hatte eine Gefahrenmeldung erhalten. Ein Pädagoge bringt die Mädchen in eine Wohngruppe nach Moers am Niederrhein. Sie haben nichts dabei, außer der Kleidung, die sie tragen.
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da nicht richtig was gefühlt habe, weil ich mich total leer gefühlt habe. Also, weil ich einfach nichts verstanden habe.
Dennoch sagt die heute 26-Jährige,
ich hätte mir nur gewünscht, dass wir halt noch früher weggenommen worden sind. Das ist so eine Sache, das regt mich so ein bisschen beim Jugendamt auf. Es gibt immer so viele Kindeswohlgefährdungsmeldungen und dann sagt das Jugendamt oft, das reicht nicht aus. Das ist noch nicht das, was wir brauchen, damit wir die Kinder da jetzt einfach rausholen können.
Bundesweit haben die Jugendämter zuletzt mehr als 200.000 Verfahren zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung durchgeführt. Nie waren es in einem Jahr mehr.
Eine Erklärung ist sicherlich Kevin aus Bremen.
Meint Renate Schäfer-Sikora, die beim Düsseldorfer Jugendamt die Abteilung Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung leitet.
Ein Name, der damals sehr hoch durch die Presse gegangen ist, wo man die Tätigkeit des Jugendamtes auch sehr stark in Frage gestellt hat und kritisiert hat.
Im Oktober 2006 wird in Bremen die Leiche des zweijährigen Kevin im Kühlschrank des drogensüchtigen Ziehvaters gefunden. Es ist ein Schock für das gesamte Kinderschutzsystem, denn der Junge wurde zu Tode gequält, während er unter der Vormundschaft des Jugendamtes stand. Kevins tragischer Tod hat die Sensibilität für das Wohl der Kinder nachhaltig verändert, ist Renate Schäfer-Sikora überzeugt.
Ich glaube, dass sich Menschen dann auch einfach jetzt mehr trauen, mal eine Behörde anzurufen und zu sagen, hier ist etwas, was nicht gut läuft, könnt ihr nicht mal hinschauen.
Mehr Gefahrenmeldungen führen zu mehr Inobhutnahmen. Im Jahr 2022, das sind die aktuellsten Zahlen, haben die Jugendämter bundesweit 66.000 Minderjährige in Obhut genommen. 40% mehr Fälle als im Vorjahr. Bei jeder Inobhutnahme den richtigen Zeitpunkt zu treffen, ist eine Herausforderung, zumal Inobhutnahmen meist unter erheblichem Zeitdruck erfolgen. Für Antonine und Irene kommt die Inobhutnahme zu spät. In anderen Fällen werfen Eltern dem Jugendamt vor, ihre Kinder ohne triftigen Grund weggenommen zu haben. Ob zu früh oder zu spät, alle Beteiligten leiden unter Inobhutnahmen. Eine enorme Verantwortung und Belastung für die Pädagoginnen und Pädagogen, betont Daniela Schmidt, die den Kinderschutzdienst des Düsseldorfer Jugendamtes leitet.
Unser Ziel ist es eigentlich, dass Kinder zu Hause bleiben können, in ihrem gewohnten Umfeld. Denn auch die Inobhutnahme stellt ja eine Art Trauma dar für Kinder, wenn sie eben aus dem Umfeld herausgenommen werden. Für Kinder ist das ihre Lebenswelt, die wir ihnen dann auch in dem Moment nehmen. Und das wissen wir sehr wohl und möchten das halt auch immer verhindern.
Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, Sie kommen da fast zu spät?
Ja, also bestimmt ganz oft, wenn man erlebt, das Kind einfach so mit 3 Jahren sich deine Hand nimmt und mit dir geht und sich freut und fragt, was spielen wir jetzt? Dann bekommt man auch Gänsehaut, weil das eben auch nicht üblich ist, dass ein Kind so ohne Angst einfach mitgeht. Es gibt auch die Kinder, die furchtbar weinen und sich an der Mama festklammern. Und das macht sehr traurig, wo man am liebsten das nicht tun würde. Und das ist natürlich hochemotional. Dafür gibt es die kollegiale Beratung bei uns. Dafür gibt es die Supervision, um das da auch aufzuarbeiten. Dafür gehen wir eben auch im Tandem nach draußen, im Vier-Augen-Prinzip. Man ist nie alleine, das ist sehr gut.
Der für Kevin zuständige Pädagoge im Jugendamt Bremen betreute parallel 112 Fälle.
Wenn wir Vollbesetzung haben, haben wir 35 Fälle pro Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin. Aktuell haben wir keine Vollbesetzung, also Fachkräftemangel, sodass es aktuell auch sein kann, dass wir über 40 Fälle pro Sozialarbeiter haben.
Sagt Renate Schäfer-Sikora vom Jugendamt Düsseldorf.
Also ich glaube, in der Rückschau ist es so, dass wir heute tatsächlich qualifizierter arbeiten. Die Selbstverständlichkeit, mit der heute eine kollegiale Beratung in Anspruch genommen wird, die Vorgabe, dass Kindeswohlgefährdungen nur zu zweit überprüft werden, das gab es so vor 30 Jahren nicht. Vor 30 Jahren hatte jeder Sozialarbeiter, jede Sozialarbeiterin einen Stadtbezirk, für den er oder sie zuständig war und hat dort alles bearbeitet, was an Meldungen reinkam, alleine.
Es gibt aber auch Berichte über Jugendämter, in denen ein einziger Mitarbeiter auch heute noch zeitweise bis zu 100 Fälle gleichzeitig betreuen muss. Denn es herrscht massiver Fachkräftemangel in der Jugendhilfe. 2022 gab es 40% mehr Inobhutnahmen als im Vorjahr, aber nur gut 2% mehr Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe.
Ich glaube, dass die Berufe in der sozialen Arbeit besser bezahlt werden müssen, um attraktiver zu werden. Wir müssen uns als Kommune auch nochmal Gedanken darüber machen, was können wir denn eigentlich den Menschen bieten, die bei uns arbeiten. Ist das vielleicht ein Dienstwagen? Das ist wirklich ein Appell, da mehr Geld in die Hand zu nehmen, um damit ja auch sicherzustellen, dass unsere Kinder entsprechend geschützt werden können.
Aber die Kommunen, die den Großteil der Kinder- und Jugendhilfe finanzieren, sind knapp bei Kasse und bundesweit mit insgesamt rund 140 Milliarden Euro verschuldet. Bei einer Umfrage unter den rund 600 Jugendämtern in Deutschland räumte fast jede vierte Behörde anonym ein, dass es wegen des Fachkräftemangels bereits zu einer Gefährdung von Kindern und Jugendlichen gekommen sei. Hier und da, hinter vorgehaltener Hand, werde noch immer dazu aufgefordert, die Kinder möglichst spät oder gar nicht in Obhut zu nehmen, um zu sparen.
Und ich glaube, dass Menschen, die diese Berufe wählen, von ihrer Persönlichkeitsstruktur her schon auch starke Menschen sein müssen. Also für sich nochmal klar zu haben, das eine ist das, was die Presse jetzt über uns als Jugendamt schreibt. Das andere ist aber das, woraus ich auch ein Stück weit meine Befriedigung ziehe, indem ich nämlich Menschen, Kindern helfe, mit ihrem Leben wieder klarzukommen.
Sagt die Leiterin der Abteilung Kinderschutz beim Düsseldorfer Jugendamt, Renate Schäfer-Sikora.
Wir hatten jetzt den Fall, in dem der gewaltbereite Vater dann häufig vor der Tür des Büros stand und gedroht hat, wenn ihr mir meine Kinder nicht wiedergebt, dann werde ich entsprechend reagieren. Also wirklich auch sehr bedrohlich aufgetreten ist. Also ist natürlich etwas, was man nicht ohne weiteres wegsteckt, was auch erfahrenen Kollegen und Kolleginnen Angst macht. Das ist ja gar keine Frage. Es ist auch so, dass wir uns in diesen Situationen natürlich an die Polizei wenden und da zum Beispiel ein Näherungsverbot erwirken gegen den Betreffenden.
In solchen Situationen bietet die Stadt Düsseldorf ihren Angestellten zusätzliche psychologische Beratung an. Parallel zu den regelmäßigen Supervisionen und kollegialen Beratungen.
Was wir jetzt nochmal einführen wollen, ist tatsächlich ein Deeskalationstraining, in dem wirklich auch in körperlicher Hinsicht nochmal geschult wird, wie verhalte ich mich denn in einer gefährlichen Situation, wie positioniere ich mich zur Tür, was kann ich tun, um zu vermeiden, dass es tatsächlich in einem Gespräch eskaliert und es möglicherweise zur Gewaltanwendung kommt.
Laut einer Umfrage der Technischen Universität Dortmund würden etwa 85% der Eltern die Hilfen des Jugendamtes noch einmal wählen. Sie erleben das Jugendamt als Unterstützung.
Was man nicht wird verhindern können, ist, dass die Inobhutnahme wirklich eine hoch emotional aufgeladene Situation ist.
Melanie Overbeck, erste Vorsitzende bei Care Lever e.V. und als Kind selbst in Obhut genommen, weiß: Die meisten Ehemaligen halten die Inobhutnahme im Nachhinein für die richtige Entscheidung.
Aber umso wichtiger ist es, so viel wie möglich an Halt und Stabilität zu geben und dass altersgerecht permanente Aufklärung darüber passiert, warum sind wir hier und was passiert jetzt als nächstes. Und vor allen Dingen sollte immer vermittelt werden, das passiert jetzt zu deinem Schutz und nicht, weil du irgendwas angestellt hast.
Ich fände es cool, wenn es da auch wieder mehr Aufklärungsarbeit geben würde, dass Eltern wissen, das ist ein Tool, das kann ich nutzen und das ist nichts Schlimmes. Wenn es mir nicht gut geht und ich brauche Hilfe, weil ich das alleine vielleicht nicht hinkriege, dann kann ich zum Jugendamt gehen, die nehmen nicht das Kind weg, sondern ich kriege Hilfe.
Sagt Antonina rückblickend. Sie, Finn und Irene, junge Menschen, die das Jugendamt als Minderjährige in Obhut genommen hat. Es sind rund 50 Kinder täglich in Deutschland.
Natürlich sehe ich das immer noch wertvoll und als richtig an, nur wie man das macht. Also ich hätte mir das gerne anders gewünscht, dass man nicht noch mehr für Traumata sorgen muss.
Die Inobhutnahme ist per Definition Schutz der Kinder. Von daher ist per Definition Inobhutnahme auch ein Schutz vor den Eltern. Ich glaube, pädagogische Ambulanz. War zur richtigen Zeit am richtigen Ort und auf dem Strich ist der Weg guter geworden.
Gesellschaftlich unfassbar wichtig, also meiner Meinung nach nicht wegzudenken. Ich bin heute sehr, sehr glücklich, dass es die Inobhutnahme gibt, weil ich glaube, sonst gäbe es mich heute nicht mehr.
In Obhutnahme. Ausnahmesituation für Kinder, Eltern und Jugendamt. Ein Feature von Stefanie Kowalewski. Teil 1 von 2. Es sprach die Autorin. Regie Johanna Tirntal. Ton Christoph Richter. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.